Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Zückt einen Stift und einen Zettel, denn heute geht es richtig in die Tiefe. Wir erklären euch, warum das Thema Reifendruck so wichtig ist, was es mit den Beschriftungen am Rand eines Reifens auf sich hat und welche rechtlichen Bedingungen ihr sonst noch so beachten müsst. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Gasgeflüster, es geht wieder los. Wir haben eine Woche verpasst. Hier bin ich, Jan. Hallo an euch alle da draußen. Und wieder mit dabei mein Lieblings-Co-Host, wie es wahrscheinlich so schön heißt, Michel. Hallo, Michel.
Hallöchen. Da hast du jetzt aber hier wirklich wieder Fachbegriffe des Todes ausgepackt. Ich habe Co-Host tatsächlich noch nie gehört. Grüße euch aber auch natürlich recht herzlich da draußen und hallo Jan.
Ja, wir hatten tatsächlich wieder schwer zu tun, beruflich viel passiert, aber das bringt uns eigentlich direkt schon zum heutigen Thema, denn nachdem wir jetzt zuletzt ja mal so wieder ein bisschen gesabbelt und gelabert haben, standen wir jetzt auch weiter im Austausch, was ansteht und trotz Job haben wir jetzt ein sehr gutes Thema, glaube ich, heute gefunden, denn Thema Job. Michel, du kommst ja aus der Reifenindustrie und deshalb wollen wir heute deine Expertise einmal nutzen. Wir hatten ja schon mal über das Thema Reifenkauf als solches gesprochen, aber das ist natürlich nicht alles, denn mit dem Kauf allein ist es ja nicht so getan und wir haben damals ja schon gesagt, der Reifen ist unsere wichtigste Verbindung zur Straße und es gibt so viel noch drumherum zu wissen, was man wissen sollte, zu beachten und so weiter und darüber wollen wir heute mal reden.
Ganz genau. Und an der Stelle eine kurze Bemerkung. Also ich komme natürlich nicht aus der Reifenindustrie. Ich bin da irgendwie mal gelandet, vielleicht eher. Also mein Weg hat mich da so hingeführt und da arbeite ich jetzt gerade. Und tatsächlich bin ich da auch im Zweirad- bzw. Motorradreifenbereich. Also mehr oder minder täglich mit all den Punkten konfrontiert, die man so als Motorradfahrer rund um das Thema Reifen ja mal ansprechen kann oder die einen beschäftigen, die einen interessieren, mit denen man auch vielleicht mal konfrontiert ist. Ne? Es läuft ja nicht immer alles ganz geschmeidig und ganz glatt. Und genau, du hast es ja schon angedeutet, da wir natürlich davon auch betroffen sind, haben wir uns gedacht, das ist auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Licht ins Dunkel zu bringen.
Absolut. Und Auslöser ist ja auch die schon oft angebrachte und jetzt eingetretene kalte Jahreszeit. Denn damit geht es ja schon direkt los. Motorrad-Einmotten ist ja so ein Thema, wo jetzt viele vielleicht nicht unbedingt direkt an Reifen denken, was ja aber nahezu schon sträflich ist. Denn die Frage ist ja, was mache ich eigentlich über die 2, 3, 4, 5 Monate, je nach Fahrertypus, mit meinem Motorrad? Natürlich baue ich die Batterie aus oder manche machen es auch nicht. Dann haben sie vielleicht am Anfang der Saison entweder Glück oder müssen halt dann spätestens ausbauen. Viele putzen es nochmal schön, decken es ab und so weiter. Aber was macht man eigentlich mit dem Thema Reifen über den Winter?
Genau, das ist wirklich ein Punkt, den ja viele nicht auf dem Schirm haben und der tatsächlich auch so ein bisschen von den Umständen abhängt, unter denen das Motorrad über den Winter untergebracht ist. Ne? Also ich sage jetzt mal, wir gehen mal vom Best Case sozusagen aus. Du wohnst zu Hause oder hast ein Haus, da ist eine Garage dabei, die ist vielleicht sogar wohlig temperierend, so dass du, wenn alles gut, nicht mal die Batterie ausbauen müsstest, ne? Und da stellst du dein Motorrad rein, da müsstest du dir im ersten Moment eigentlich gar nicht so groß und viel Gedanken machen, was aber tatsächlich dem Reifen, der ja aus ja eine Gummimischung besteht, nicht so wirklich gut tut, ist, wenn das gute Stück das den ganzen Winter, die ganzen Monate über auf einer Stelle steht und das komplette Motorradgewicht auf den Reifen lagert oder lastet vielmehr. Ne? Da gibt es sogar einen Fachbegriff dafür, was da entstehen kann. Das ist der sogenannte Standplatten. Das heißt, der Reifen bekommt mehr oder minder an der Stelle, an der er den Boden berührt,
wie eine Delle,
genau. Oder übertrieben gesprochen eine Delle, genau. Und das ist zum einen natürlich unzuträglich dem Fahrverhalten und halt auch mehr oder minder dann im Bremsmoment, wenn man irgendwie hart bremst, eine Stoppstelle sozusagen. Das gibt es ja auch im Automobilbereich, wenn man eine Vollbremsung mal gemacht hat, eine sehr, sehr heftige Vollbremsung. Dann gibt es natürlich an dieser Stelle besonders viel Abrieb. Und jedes Mal, wenn man bremst, ist dann diese Stelle eben auch eine, oder vielleicht auch bei der nächsten Vollbremsung, die besonders belastet ist. Und so ähnlich verhält sich das tatsächlich dann eben auch mit diesem Standplatten. Und das ist auf jeden Fall was man im Idealfall versuchen sollte zu vermeiden. Und die einfachste Variante ist da natürlich, Ständer, die das Moped aufbocken und damit einfach die Belastung vom Reifen nehmen. Das ist so der Optimalzustand. Das kann natürlich nicht jeder, das hat vielleicht nicht jeder. Vielleicht ermöglicht das auch nicht jedes Motorrad. Also es gibt ja, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Reiseenduros habe, die Möglichkeit, die auf einem Hauptständer aufzubocken, dann ist vielleicht auch nur ein Reifen belastet. Und wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, das Moped komplett aufzubocken, dann gibt es eben noch die Option, mehr Luftdruck in den Reifen zu füllen, um eben die Widerstandsfähigkeit oder die Widerstandskraft durch den Luftdruck, der von innen gegen die Deformation arbeitet, des Reifens zu erhöhen und so eben dieses Thema mit diesen Standplatten so ein bisschen zu umgehen.
Ja, und das heißt, auch Bewegung würde das helfen? Das heißt, wenn jemand dann alle 2 Wochen sein Motorrad mal einen halben Meter nach vorne schiebt?
Genau, also das wäre tatsächlich so ein Punkt, um die Belastung auf dieser einen Stelle zu minimieren oder zu reduzieren. Das wäre natürlich eine Option. Bewegung ist aber tatsächlich ein wichtiger Punkt, der über den Winter auch eine große Rolle spielt. Und zwar hatte ich ja gerade eben diesen Idealzustand mit dieser, ich sag mal, wohltemperierten Garage angesprochen. Jetzt habe ich es vorhin schon angedeutet, ne? Ein Reifen besteht ja aus Gummi, hat einen Aufbau, da gibt es ja die Karkasse, dann eben der wichtige Punkt, um den es jetzt gehen soll, die Gummimischung, die ja aus verschiedensten Bestandteilen besteht und über Polymer und Molekülverbindung in Anführungsstrichen.
Oh, jetzt wird es aber schon schwer chemisch und tief.
Ui, ja, genau. Da gehen wir auch gar nicht weiter rein. Auf jeden Fall sind diese Verbindungen auch temperaturabhängig. Also die sind natürlich nicht dafür gemacht, vor allen Dingen bei diesen modernen Motorradreifen, die ja, ich sag mal, doch relativ weich sind und für einen höheren Temperaturbereich ausgelegt sind. Die sind natürlich nicht dafür gemacht, dass sie Minusgrade aushalten müssen. Und es gibt da tatsächlich ein Phänomen, nennt sich Glasbruch. Das ist, wenn ein Reifen also sehr, sehr niedrige Temperaturen mitmachen muss und dann bewegt wird, vielleicht umfällt, einen harten Stoß oder sowas bekommt, dann gehen die Molekülverbindungen oder diese Polymerverbindungen kaputt und dann bildet sich mehr oder minder wie so ein Mikroriss aus. Und das ist tatsächlich was man wenn man den Reifen dann wieder benutzt, wenn er auf Temperatur kommt, dann sehen kann und der eben die innere Struktur der Mischung zerstört und dadurch natürlich auch die Eigenschaften des Reifens und den Reifen natürlich zerstört. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr ein Motorrad habt oder vielleicht auch Reifen habt, das in einer unbeheizten Garage steht, guckt drauf, dass im Idealfall da keine Minusgrade reinkommen, dass es nicht zu kalt wird. Und wenn ihr euch das ist ja auch noch so ein Punkt, der dazu kommt, über den Winter vielleicht irgendwie Reifen kauft und die irgendwie lagert, dass ihr die, wie gesagt, bei angenehmen Temperaturen lagert. Nicht zu warm, sollte schon kühl sein, aber nicht im Frostbereich und im besten unter Ausschluss von Beleuchtung, also im Dunkeln, kühl lagern, dann halten die auch relativ lange. Und was auch so ein Punkt ist, der mir in dem Zusammenhang ganz oft auffällt, wenn man in der Garage kommt und sich zum Beispiel irgendwie bei einem Rennsportler oder so sich die Reifen anschaut, die liegen in der Regel auf der Seite und übereinander gestapelt. Das ist eigentlich auch was man nicht machen sollte. Ein nicht montierter Reifen sollte im Idealfall stehend im Regal gelagert werden. Am besten so mit 2 Auflageflächen. Wenn man sich zum Beispiel die Regale anschaut, wie sie im Rennsport eingesetzt werden, entweder bei Teams oder bei den großen Reifenherstellern.
Oder aber auch beim Reifenhändler deiner Wahl.
Oder beim Reifenhändler deiner Wahl, genau. Da stehen oftmals die Reifen im Regal und liegen nicht, denn das ist so die bevorzugte Lagerungsposition für Motorradreifen.
Aber ich meine, das kann ja jetzt nicht jeder haben, so ein Regal. Und was machen eigentlich die, also ich habe das auch schon mal gehört, du hast mir das, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen grob erzählt und skizziert. Aber ist das wirklich so ernst zu nehmen, weil man muss ja nur mal im Winter vor die Tür gehen, dem Motorradfahrer tut einem dann doch oder tut dann ja doch öfters mal das Herz weh, wenn er dann bei tiefem Schnee durch die Straßen stapft und auf einmal rechts oder links am Straßenrand ein Motorrad sieht, das dick eingedeckt ist. Also wenn das so dramatisch wäre, halte ich dem mal entgegen, dann würden ja jedes Jahr, keine Ahnung, zigtausend sich auf die Nase legen, weil die Reifen kaputt wären durch solche Schäden.
Ja, also zu den Schäden gehört natürlich dazu, du brauchst natürlich eine gewisse Krafteinwirkung, ne? Also das ist nichts, was aus sich heraus passiert, ne? So wie ich es vorhin angedeutet habe, du musst natürlich, der Reifen muss irgendwie einen Stoß oder einen Schlag oder sonst irgendwas bekommen, damit eben diese Verbindungen, diese Brücken zwischen den einzelnen Molekülen oder Atomen dann eben zu Bruch gehen, sage ich jetzt mal. Dafür braucht es schon eine Krafteinwirkung. Das ist jetzt nichts, was aus dem Nichts passiert, sage ich jetzt mal. Ich muss gestehen, das muss ich an der Stelle dazu sagen, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das ist, wenn das Motorrad auf den Reifen lastet und lagert und da einfach nur im Stand die Temperatur in den Minusbereich fällt, wie da der negative Effekt ist. Man muss aber an der Stelle dazu sagen, es ist ja auch so ein klassisches Bild, dass du siehst, irgendwie einen Reifen, der Risse an der Wand hat, ne, weil er halt einfach 5 oder 10 Jahre alt ist. Also das muss einfach, der Reifen muss halt einfach benutzt werden, sollte in Bewegung sein, sollte waldfähig sein und was halt auch dazu kommt, er darf halt einfach nicht diesen krassen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Das ist ja auch so, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, wenn man irgendein Kunststoff- oder Gummiobjekt auf den Balkon legt, ne, vergiss das da. Das ist quasi über den Winter, vielleicht mehrere Jahreszeitenzyklen, macht das mit. Das sieht dann im Nachgang einfach ein bisschen mitgenommen aus und das passiert natürlich auch dem Reifen, wenn der halt einfach entsprechend schlecht gelagert ist und den entsprechenden Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Also der degeneriert einfach, wie das eben mit allen Stoffen der Fall ist, die ja einfach aus diesen verschiedenen Stoffmischungen bestehen.
Ja, aber jetzt muss ich doch nochmal fragen, muss jetzt derjenige, der sein Motorrad eben über den Winter draußen stehen hat oder der eine Garage hat, die irgendwie Luftdurchzug hat, wo er nicht garantieren kann, dass es ständig bei Wohlfühltemperaturen bleibt, muss der jetzt Angst haben, kann er sich aufs Motorrad setzen, gibt es irgendwelche Maßnahmen, die er ergreifen kann zu Saisonbeginn, um das Worst-Case-Szenario abzuwenden, oder wie ist das?
Also, wie gesagt, er sollte halt im Idealfall nicht bei minus 10 Grad in die Garage gehen und mit dem Fuß oder einer Metallstange den Reifen bearbeiten. Das ist tatsächlich das Worst-Case-Szenario. Ansonsten, so wie ich es gerade angedeutet habe, ne, ist das natürlich ein Effekt, oder ein Alterungseffekt, der durch die Umweltbedingungen mitbedingt wird oder hauptsächlich beeinflusst wird. Dazu gehören aber natürlich auch mehrere Zyklen dazu, will ich jetzt mal sagen. Ne? Also der normale Motorradfahrer, der, ich sag mal, einmal pro Jahr, vielleicht auch sogar ein bisschen häufiger den Reifen wechselt und wenn der jetzt quasi eine Wintersaison mitgemacht hat und das Ding halt einfach mal 0 Grad abbekommen hat, aber nicht beansprucht wurde in dem Zusammenhang, der braucht sich dann natürlich keine Gedanken machen. Das ist, es gibt ja auch Leute, die tatsächlich unter diesen Bedingungen fahren, ne? Das muss man eben auch dazu sagen. Das ist kein strukturelles oder grundsätzliches Problem. Es gibt einfach extreme Bedingungen und extreme Umstände, die zu entsprechenden Schäden führen können. Das ist tatsächlich auch logischerweise, je empfindlicher der Reifen wird, je spezieller der Reifen wird, also wir gehen jetzt so in diesen Rennsportbereich, eher ein Problem als bei einem Straßenreifen, der eben tatsächlich für den, ganz Jahresgebrauch sowieso gedacht ist. Ne?
Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Es gibt ja mittlerweile Reifen auch schon mit einer Matsch- und Schneekennung, aber dazu wollten wir später nochmal was sagen, was sowas auch angeht, die sicherlich da deutlich unempfindlicher sind. Hattest du schon was gesagt? Thema Luftdruck natürlich erhöht, aber hast du da eine Empfehlung, eine Hausnummer, die man da sorgenfrei draufpacken kann, um mit gutem Gefühl das Motorrad dann abzustellen?
Also ich würde jetzt, ich habe da tatsächlich keine Hausnummer, das hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Umständen ab, also wie schwer ist das Motorrad, was ist der Luftdruck, der grundsätzlich empfohlen wird für dieses Motorrad. Es macht einfach einen großen Unterschied, ob ich eine BMW GS habe oder eine Honda Goldwing, ne, was halt einfach Dickschiffe sind, oder ob ich eine 125er fahre. Also das wäre tatsächlich was, wo ich vielleicht einfach mal beim Reifenhändler des Vertrauens nachfragen würde oder vielleicht auch einfach beim Hersteller. Denn das ist auch noch so ein Punkt, der ganz oft bei uns aufpoppt. Und mit Hersteller meine ich jetzt tatsächlich nicht den Reifenhersteller, sondern den Motorradhersteller. Denn die Luftdrücke werden tatsächlich vom Motorradhersteller angegeben und empfohlen. Und das macht ja tatsächlich auch Sinn, denn die entwickeln ja die Motorräder, entwickeln die für einen bestimmten Einsatzbereich, kennen die Gewichte, kennen die Genutzungseigenschaften und können daher natürlich am ehesten und am besten sagen, wie die Belastungen ausfallen und wie da die Luftdrücke eben von den oder auf den Reifen sein müssen. Also das betrifft tatsächlich eben auch alle Hersteller in dem Bereich. Also völlig wurscht, ob ihr jetzt einen Dunlop fahrt, ob ihr einen Bridgestone fahrt, ob ihr einen Metzler fahrt oder ob ihr einen Maxxis fahrt. Die Empfehlung für den Luftdruck kommt immer vom Hersteller. Also wenn, einfaches Beispiel, bleib mal wieder bei der Honda Goldwing, die wird per se einen deutlich höheren Luftdruck in den Reifen benötigen, als eben die, weiß nicht, Yamaha YZF R125.
Der Reifendengler, man kennt ihn ja noch bei mir um die Ecke, der mit dem feststehenden Begriff, der hat zu mir mal gesagt, 4 Bar verträgt der Motorradreifen locker über den Winter. Weil es würde ja dann auch, wenn du ihn im Oktober, ist noch ein bisschen wärmer, abstellst, über den Winter die Temperatur noch ein bisschen sinken, damit auch der Luftdruck so ein bisschen und dann hast du vielleicht noch so ein bisschen Schwund über die Monate. Ist das eine Hausnummer, die du, ich weiß, was du gerade eben gesagt hast, aber wo du sagst, jo, das passt oder 4 würde dir schon Herzschmerzen bereiten?
Wie gesagt, will ich tatsächlich nicht sagen, will ich mich nicht festlegen, hängt wie gesagt vom Motorrad auf jeden Fall ab und natürlich auch ein bisschen vom Reifen. Es gibt ja unterschiedliche Typen. Ich würde jetzt tatsächlich mich sehr, sehr schwer tun, jemanden eine entsprechende Zahlenempfehlung zu geben, der vielleicht, bleiben wir bei der Honda Goldwing oder nehmen wir vielleicht zum Beispiel auch das Thema Harley Davidson oder Cruiser und Chopperfahrer, die oftmals Reifen sehr, sehr lange benutzen und vielleicht das gute Stück auch 10 Jahre drauf ist und der gute Mann hört jetzt hier unsere Folge und denkt, oh, über den Winter, da mache ich jetzt auf jeden Fall extra viel Luftdruck rein. Und dieser Reifen hat aber tatsächlich schon einige Jahreszyklen durchlaufen und ist vielleicht nicht mehr ganz der frischeste. Da möchte ich mich doch auf keinen Fall auf einen Rad in diese Richtung hinreißen lassen und sagen, mach da 4 Bar Luftdruck drauf. Das ist sehr, sehr individuell und sehr Reifen und Motorrad und typabhängig. Grundsätzlich, wenn ihr euch nicht sicher seid, kann ich euch immer nur empfehlen, fahrt mal beim Händler oder beim Reifendealer eures Vertrauens vorbei. Der sieht auf den ersten Blick, was da Phase ist und kann euch dann vielleicht auch zu dem entsprechenden Motorradmodell eine adäquate Empfehlung geben.
Aber auch unabhängig von Lagerung und Einwintern ist natürlich Luftdruck ein alles bestimmendes Thema für Motorradfahrer. Also kehren wir mal wieder zurück zu dem Normalbetrieb. Winter lassen wir jetzt mal bei der Seite stehen. Ist ja auch immer so ein, ich möchte schon fast sagen, sehr emotionales Thema. Sobald man sich irgendwo mit anderen austauscht, dann weiß jeder wieder besser, wie das Motorrad mit welchem Luftdruck denn am besten funktioniert. Und wenn man den und den hat, dann wäre man ja ein Totalversager, weil nur so ist es ja richtig gut. Dann fallen oft so Begriffe wie der Reifen muss ja walken, dann irgendwie, was gibt's denn noch, Eigendämpfung, was weiß ich nicht alles. Was ist deine Meinung dazu und deine Empfehlung?
Ja, also grundsätzlich, da muss ich wieder auf die Empfehlung der Hersteller zurückkommen, ist es eben so, dass wenn man in diese Richtung Fragen hat, sich immer an den Motorradhersteller wenden soll. Sollte, muss, um da im ersten Schritt keine Fehler zu machen. Und da eben eine Orientierung zu haben, von der man sich vielleicht aus entwickeln oder mit der man arbeiten kann. Jetzt ist es natürlich so, die Fahreigenschaften und der der Fahrertyp spielt natürlich eine große Rolle, wenn es um das Thema Luftdruck geht. Denn wir haben natürlich auch verschiedene, ich sag mal, Use Cases. Ne? Wenn ich mir jetzt den Supersportfahrer vorstelle, der vielleicht irgendwie es gerne ein bisschen zügiger mag, der muss natürlich mit dem Luftdruck so ein bisschen, oder ist oftmals dazu geneigt, so rum muss ich sagen, mit dem Luftdruck zu spielen. Aber es gibt natürlich auch den Tourenfahrer, der nicht nur gern am Wochenende eine längere Runde dreht, sondern vielleicht auch mal 2 Wochen in Urlaub fährt und da seine Frau noch mitnimmt und dann die Koffer vollgepackt hat. Der hat natürlich da ein ganz anderes Empfinden als eben der der sportliche Fahrer oder vielleicht einfach der Alltagsfahrer. Und früher war es tatsächlich auch so, dass die Hersteller, das sind wieder die Fahrzeughersteller, teilweise zwei verschiedene Luftdrücke angegeben haben. Einmal für den Single Use, sage ich jetzt mal, für die Fahrt alleine und dann vielleicht auch eine weitere Empfehlung für Motorradreisen mit Sozia und voller Beladung. Ne? Also jedes Motorrad hat ja quasi eine Maximalbeladung, Zuladung, die möglich ist und da quasi eben verschiedene Luftdrücke angegeben wurden. Und da gibt es tatsächlich keine, wie soll ich sagen, da gibt es keine goldene Regel, keinen Mittelweg. Das ist sehr, sehr fahrerabhängig, das ist sehr, sehr nutzungsabhängig und da wird sich mit Sicherheit auch keiner der Hersteller dazu hinreißen lassen, irgendwie eine Art von Empfehlung abzugeben, weil, und da kommen wir wieder zu dieser Herstellerempfehlung, das ist natürlich auch mit Sicherheitsaspekten verbunden. Die Hersteller prüfen und entwickeln die Motorräder eben unter bestimmten Umständen. Da gehört eben auch das Thema Luftdruck mit dazu. Und unter diesen wird dann eben auch ein gewisser, eine gewisse Luftdruckgröße definiert, unter der das Fahrzeug unter allen Umständen mehr oder minder gut funktioniert. Und wenn man eben davon abweicht, können dann sich eben auch die Fahrzeugeigenschaften verändern. Und das ist auf jeden Fall was beim Thema Spiel mit dem Luftdruck auf jeden Fall berücksichtigt werden muss. Ein Sonderfall sind da vermutlich, oder nicht vermutlich, ein Sonderfall sind da auf jeden Fall sehr, sehr sportliche Reifen. Also gerade so diese Hypersportreifen, die so auch vielleicht für den Hybridbetrieb, Rennstrecke, Landstraße ausgelegt sind, die sind natürlich im Rennstreckenbetrieb mit einem anderen Luftdruck zu fahren, als das auf der Straße der Fall ist, um eben die Produkteigenschaften unter den Bedingungen generieren zu können.
Betrifft aber auch Reifen, die du beispielsweise auf Schotter oder im Gelände einsetzt, die du meines Erachtens mit anderen Luftdrücken zum Teil fährst, als dann auf der Straße, wenn du einfach mehr Gummi auf der Strecke haben willst.
Genau, ne? Wenn du mehr Traktion brauchst. Ne? Aber da sind wir ja auch wieder in einem Bereich, der schon eher in die Performance und Competition-Richtung geht. Ne? Weil ja. Ich kann ja im deutschsprachigen Raum nicht einfach mal irgendwo links und rechts abbiegen und über den Acker pflügen. Das lässt weder der Besitzer des Ackers noch die deutsche Rechtslage eigentlich zu. In den meisten Bereichen ist das so, ne? Irgendjemand gehört das Gelände immer und der hat in der Regel irgendwas dagegen, dass ich da mit dem Motorrad drin rumschepper. Das heißt, dieser Nutzungsfall, den du da jetzt beschreibst, das ist schon ein Sonderfall und da bewegen wir uns eben schon in einem Bereich abseits der, wie soll ich sagen, Straßenverkehrsordnung, nenne ich das jetzt mal ganz platt. Und das hat nichts mehr mit dem normalen Straßenbetrieb zu tun.
Aber wie dem auch sei, also Erkenntnis, alles klar, wenn ihr Fragen zum Reifendruck habt, schaut beim Motorradhersteller, nicht in irgendwelchen Foren oder irgendwie der Reifenhersteller kann es euch zwar auch sagen, in den meisten Fällen, aber Motorradhersteller, Motorradhändler ist das heilige Orakel in dem Falle. Trotzdem kann man ja auch zu Recht manchmal so ein bisschen rumspielen, dazu vielleicht gleich nochmal was, aber jetzt ist es ja so, die eiserne Regel ist ja Luftdruck messen bei kaltem Reifen. Wie ist denn aber kalt so definiert und muss ich das oder wie gehe ich darin vor? Jetzt haben wir vorhin von dem großen Tourenfahrer gesprochen, der vielleicht auch bei unterschiedlichen Bedingungen nicht immer nur bei schönem Wetter unterwegs ist. Wenn der jetzt eines Tages bei 10 Grad losfährt und Regen, einen anderen Tag bei 25 Grad losfährt, wie ist es bei einem, der in die Berge fährt und am Morgen irgendwo oder beim ersten Morgen auf 0 Meter über Meeresspiegel startet und am zweiten Tag ist er schon hochalpin bei 1800 Meter?
Genau, du hast es gerade eigentlich schon ganz gut beschrieben. All diese Bedingungen wirken sich natürlich direkt auf den Luftdruck aus, ganz klar. Temperatur macht natürlich einen großen Unterschied. Und dementsprechend ist es eigentlich, wenn man es denn genau nimmt, sinnvoll, so oft wie möglich, vielleicht sogar bei vor jedem Fahrtantritt, sage ich jetzt mal, den Luftdruck zu kontrollieren, weil es einfach da große Schwankungen drin gibt. Das spielt natürlich keine Rolle, sage ich jetzt mal, über Phasen, in denen es keine große Veränderung gibt, ne? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, den typischen Frühlings-April habe, ne, wo die Temperatur so, sagen wir mal, zwischen 15 und 20 Grad schwankt, da müsste ich theoretisch davon ausgehen können, dass eben die Druckschwankungen relativ gering ausfallen und das kaum einen Effekt hat, sage ich jetzt mal. Es macht aber schon allein aus Sicherheitsgründen natürlich Sinn, vor jedem Fahrtantritt eben die das eigentliche sicherheitsrelevante Bauteil am Fahrzeug so ein bisschen zu checken und zu kontrollieren, denn wenn es wirklich mal in die Binsen geht oder wenn es schief geht, weil man sich eben vielleicht irgendwie eine Schraube eingefahren hat oder beim letzten Mal nach Hause fahren den Bordstein irgendwie leicht touchiert und da vielleicht die Felge so leicht ramponiert, dass etwas Luft, dass der Reifen etwas Luft verliert, dann ist das natürlich ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss. Also von daher, je häufiger kontrolliert wird, umso besser. Das muss man einfach dazu sagen. Grundsätzlich ist das, egal ob das jetzt um Auto oder Motorrad sich handelt, eh ein Punkt, der, glaube ich, von den meisten Nutzern viel zu selten gemacht wird. Und um nochmal auf deine eingangs gestellte Frage zurückzukommen, es ist natürlich dann von besonderer Relevanz, wenn sich die Umgebungsbedingungen drastisch ändern. Ne? Wenn ich jetzt, klassisches Beispiel, nehmen wir mal an, dein Reifen hält tatsächlich perfekt, die Luft verliert keine Luft und du winterst den am 31. Oktober ein, hast da vielleicht auch vorher nochmal den Luftdruck idealerweise erhöht, ne? Wir gehen jetzt aber davon aus, du rollst den halt quasi in der Garage bei 0 Grad und hast halt vorher kontrolliert und es ist der perfekte Luftdruck für dein Motorrad drin und dann holst du den raus am ersten Frühlingstag, am 1. März und es ist ausnahmsweise 25 Grad warm, da macht es durchaus Sinn, mal nach dem Luftdruck zu schauen, weil halt einfach diese 25 Grad schon einen Einfluss auf die Druckverhältnisse auch im Reifen haben.
Aber, jetzt habe ich mir das Mikrofon ins Gesicht gehauen, das war ja natürlich sehr dumm von mir. Jetzt hat es mich auch direkt rausgeschmissen, so gefühlt. Egal, zurück, ich finde es schon wieder, den Faden. Ah ja, also die Frage hast du mir jetzt aber nicht so richtig beantwortet. Muss ich denn irgendwie, wenn ich jetzt beispielsweise von 2000 Metern auf null fahre, das ist irgendwie abzusehen, sollte ich dann den Reifendruck initial ein bisschen höher wählen, ein bisschen niedriger? Wie verhält sich das? Ist das ein Unterschied, der wirklich auch einen relevanten Einfluss hat? Jetzt für so eine Tagestour, ja, also mir ist schon klar, dass ich dann am nächsten Tag morgens dann auf diesen 0 Metern einfach nochmal messen könnte und ihn wieder einstellen könnte. Oder ist das zu vernachlässigen?
Jetzt ist die Frage, machst du das denn?
Nö.
Siehste? Also, ich mache es tatsächlich auch nicht. Man kann es natürlich berücksichtigen. Das ist eben dieser Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Es hat natürlich einen Einfluss, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn du jetzt unterwegs bist, ne, und wir bewegen uns ja quasi im Hobbybereich, nicht im Rennsport, ne? Da geht's halt sprichwörtlich nicht ums letzte Zehntel und auch nicht ums letzte Zehntel beim Luftdruck. Und es ist ja auch in der Regel davon auszugehen, dass du den Reifen im Fahrbetrieb hast. Und ich bin natürlich, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise versiert, würde jetzt aber auch nicht zwangsläufig bei jeder Schwarzwaldfahrt, nur weil ich dann quasi von null Meter höher im Oberrheingraben dann in den Hochschwarzwald fahre und dann über 1000 Meter bin, da das Barometer ansetzen und das kontrollieren. Es hat natürlich einen Einfluss, das spielt halt einfach die Physik eine Rolle, aber du fährst ja, wie gesagt, nicht um letzte Zehntel und auf der letzten Rille und die Schwankungen. Jetzt bin ich tatsächlich so ein bisschen an die Physik-Cracks oder vielleicht auch die Meteorologie-Cracks da draußen angewiesen, die uns hier mal genau sagen können, wie die Schwankungen dann in dem Moment ausfallen. Wenn ich mich richtig erinnere an Experimentalphysik hatte ich in der Anfangsphase meines Studiums und die Druckveränderungen, die abhängig von der Temperatur sind, werden auf 0 Grad Kelvin.
Okay, ich glaube, jetzt steigt gerade jeder aus.
Original. Ja, genau, auf 0 Grad Kelvin quasi gerechnet. Das heißt, wenn wir von 273 Grad Kelvin ausgehen, was ungefähr 0 Grad wären, und wir dann eine Temperaturveränderung, sagen wir mal, von 10 Grad haben, ne, dann ist der prozentuale Anteil des Druckunterschieds so vernichtend gering, dass das ja berücksichtigt werden kann, aber auf die eigentlichen Fahreigenschaften für den Normalo.
Das war jetzt Nerd-Talk.
Keinen elementaren Einfluss haben wird. So, das haben wir
das. Aber das wäre jetzt nochmal, und damit können wir das Thema Luftdruck, glaube ich, auch so ein bisschen abschließen. Ich meine, du hast ja schon gesagt, im Normalfall ist man jetzt nicht so im Extrembereich unterwegs. Trotzdem glaubt ja jeder irgendwie dann wieder für sich den Heiligen Gral gefunden zu haben. Was sollte man denn merken oder was wäre denn der Unterschied, wenn ich einen höheren Luftdruck fahre oder einen niedrigeren? Wie würde sich das denn tatsächlich spürbar machen, wenn man so wirklich das Feingefühl in Händen, Popo und Füßen hat?
Naja, ich meine, der wichtigste Punkt an der Geschichte ist natürlich der sensibelste Punkt an der Stelle ist natürlich das Thema Eigendämpfung, ne? Also in dem Moment, das ist auch wenn du einen Luftballon als Beispiel nimmst, ne, wenn du den halt nur leicht aufbläst, kannst du den deutlich leichter deformieren. Wenn du den sehr, sehr straff aufpustest, ne, kurz vor der Platzgrenze, sage ich jetzt mal, dann brauchst du deutlich mehr Kraft, damit er seine Form verändert. Und so ist es natürlich auch beim Reifen auch. Aber das ist ja tatsächlich was du mit Sicherheit auch aus deinem eigenen Erfahrungsschatz kennst, dass eben dann in dem ein sehr, sehr prall gefüllter Reifen, will ich jetzt mal sagen, das Motorrad auf eine gewisse Art und Weise unkomfortabler macht. Aber auch da haben wir wieder den Punkt, dass es natürlich auch auf die Umstände ankommt, ne? Also 0,2, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, ne? 0,2 Bar mehr Luftdruck in einer 125er, die vielleicht 110 Kilo wiegt, macht einen deutlich größeren Unterschied aus als 0,2 Bar mehr Luftdruck in einer Honda Goldwing, die, weiß nicht, 280 Kilo wiegt, ne? Also es ist grundsätzlich ein sehr sensibles Thema, und ich muss an der Stelle wieder auf die Herstellerempfehlung sozusagen verweisen, die da ihre Sicherheitsbasis quasi mit den Luftdruckempfehlungen geschaffen haben. Und alles andere, was sich da links und rechts davon bewegt, ist dem, ja, wie sag mal, persönlichen Präferenzen, den persönlichen Vorlieben geschuldet. Und da gibt es keine allgemeingültige Empfehlung, dass du sagst, okay, wie gesagt, da gibt es keine Faustregel oder keinen goldenen Mittelweg, der irgendwie auf alle Modelle, also auf alle Motorradmodelle und alle Fahrzustände und alle Umstände quasi greifbar ist. Da kommt es tatsächlich dann auch so ein bisschen auf das Fahrergefühl an.
Aber festzuhalten ist auf jeden Fall, umso höher der Luftdruck, desto weniger Auflagefläche auch. Merkt man schon, das kann dann natürlich irgendwann auch gefährlich werden. Und im Umkehrschluss natürlich zu wenig, sorgt für Instabilität im Reifen, auch nicht unbedingt das, was man haben möchte. Also auf jeden Fall immer vorsichtig adaptieren das Ganze, wenn man es dann unbedingt raustesten möchte, wenn man sich nicht einfach auf die Herstellerangaben verlassen möchte. Aber Fakt ist ja auch, falscher Luftdruck, nicht nur anderes Fahrverhalten, sondern auch potenziell deutlich höherer Verschleiß, wenn es blöd läuft. Da erinnere ich mich nämlich auch an ein Bild, das du mir mal geschickt hast von einem Reifen von dir. Damals hattest du nämlich den Luftdruck nicht richtig angepasst oder hattest das vergessen. Bist mit dem Reifen tatsächlich auf die Rennstrecke gegangen und zack, der Reifen aufgerissen.
Ja, da bewegen wir uns aber, also das möchte ich tatsächlich komplett als Thema an der Stelle ausklammern, denn wir bewegen uns jetzt tatsächlich, das hatte ich ja zwischendurch auch immer wieder mal so ein bisschen angedeutet, gerade wenn wir es um das Thema Herstellerempfehlung gehen und Straßenreifen, das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle ist ja tatsächlich das Thema Rennstrecke, Rennreifen, wo wir jetzt einfach...
Ja, also worauf ich hinaus wollte, ist natürlich jetzt nicht, dass das einem passiert, wenn man jetzt, glaube ich, 0,2 oder 0, zu viel oder zu wenig auf einem Straßenreifen hat und damit eine normale Tour am Wochenende fährt. Worauf ich jetzt eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass das also einen Einfluss hat, auch auf den Verschleiß, und dass es dann also falsch eingestellt schon dazu führen kann, dass man die Kilometerlaufleistung des Reifens maßgeblich beeinflusst.
Ja, das schon. Also und da gibt es eben einen sehr, sehr großen Unterschied. Deswegen habe ich das jetzt explizit auch nochmal so angesprochen, ne? Ein kaputter Reifen ist ja in Anführungsstrichen kein verschlissener Reifen, ne? Also Verschleiß ist ja quasi ein normaler Prozess, der stattfindet durch die Nutzung. Wenn ich ihn im Rennstreckenbetrieb eben falsch benutze oder den falschen Luftdruck verwende, dann mache ich, das ist ja dann aber ein Anwenderfehler tatsächlich, dann mache ich dadurch ja den ruiniere ich ja quasi den Reifen, dann mache ich ihn kaputt, ohne dass jetzt das tatsächlich unter den, ich sag mal, klassischen Straßenfahrverschleiß für mich fällt. Und du hast aber völlig recht, falscher Luftdruck, vor allen Dingen zu niedriger Luftdruck führt natürlich dafür dazu, dass auch ein Straßenreifen deutlich schneller ja Gummi auf der Straße lässt. Und das bringt mich, so wie du es jetzt gerade schon angesprochen hast, auch zu einem Punkt, was einfach in diesem Zusammenhang ganz, ganz oft vielleicht, ich sag mal, fehlinterpretiert wird oder wo es einfach eine Wissenslücke bei vielen Nutzern sozusagen gibt. Wir haben ja bei Straßenreifen, deswegen bleibe ich auch bei diesem Thema und bei diesem Umfeld, Verschleißindikatoren, ne? diese kleinen Nippel, Bobbel, Huckel, die quasi in den Profilrillen sich befinden, die ja von vielen so als, ich sag mal, Verschleißmarke identifiziert werden. Die heißen tatsächlich auch entsprechend, das sind die sogenannten TWIs, Tread Wear Indicator. Das kommt aus dem Englischsprachigen, wie man diesen Begriff schon entnehmen kann. Das ist quasi der Verschleiß oder der Profilverschleißanzeiger. Und dadurch, dass es aber TWI heißt, das könnte schon einen Hinweis darauf geben, dass das eben keine deutsche Verschleißmarke ist. Bei uns in Deutschland, Straßenverkehrsordnung sagt, mindestens 1,6 Millimeter Profil sollte ein Motorradreifen haben. Diese Verschleißmarken, die in den Profilrillen drin sind, haben aber nur 0,9 Millimeter Höhe. Die kommen, wie gesagt, aus dem englischsprachigen Bereich, genauer gesagt aus den USA. Jetzt fällt mir tatsächlich nicht der Name ein von dieser Instanz oder von der Behörde, die das quasi vorschreibt. Völlig Wurst auch an der Stelle. Die sind nur 0,9 Millimeter hoch. Also wenn ihr diese Huckel quasi als Indikator für euch und für den deutschen Straßenverkehr nutzt, seid ihr auf jeden Fall auf der kritischen Seite unterwegs, wenn es dann tatsächlich zu einer Polizeikontrolle kommen sollte, denn ihr seid schon weit unter der eigentlich zulässigen Verschleißhöhe und Verschleißgrenze.
Ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig anzumerken. Aber woher kommt das denn eigentlich? Also ich meine, eigentlich ist doch der deutsche Markt oder auch der europäische Markt ziemlich krass, was Motorräder angeht. Wieso machen die Reifenhersteller sowas für den Amerikaner? Weil der amerikanische Staat gesagt hat, ihr müsst das machen oder wo kommt das her?
Genau.
Und warum gibt es das nicht für Europa? Warum macht man nicht noch einen zweiten Marker da rein?
Boah, das ist eine gute Frage. Also da
regt mich schon wieder auf.
Bin ich tatsächlich nicht hundertprozentig informiert. Ich gehe mal davon aus, also das ist so meine Interpretation der ganzen Geschichte. Grundsätzlich ist es ja so, dass diese 1,6 Millimeter, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, höchstwahrscheinlich nicht in allen europäischen Ländern gelten. Ne? Das heißt, du hast vielleicht rein hypothetisch, ich weiß es nicht, ne? Du hast vielleicht in Polen 1,4 Millimeter, in Deutschland hast du 1,6, in den USA hast du 0,9, in Norwegen hast du vielleicht 1,2, in Spanien hast du vielleicht 1,8, ne? Und du könntest quasi diese Profilrillen vollpflastern mit irgendwelchen Indikatoren, müsstest dann vielleicht sogar noch das Länderkürze mit reindrucken, damit du überhaupt weißt, um welche Verschleißmarke es sich da in Anführungsstrichen handelt. Die entsprechende US-amerikanische Aufsichtsbehörde schreibt eben entsprechende Informationen auf dem Reifen vor und das ist eben auch der Grund, warum die in den Reifen vorhanden sind. Auch eine so eine Information, das ist ja quasi bei allen Herstellern identisch. Die werden natürlich an den verschiedenen Standorten für verschiedene Länder produziert und dann halt auch exportiert. Das heißt, wenn es eben dann irgendeine Information gibt, die zwingend nötig ist und auf den Reifen vermerkt werden muss, dann ist sie natürlich auf allen Reifen, die in die verschiedenen Märkte importiert werden, vorhanden und nicht nur in den oder auf den Reifen, die quasi der Ursprung oder dem Ursprungsland der Vorgabe entsprechen.
Aber pass auf, Profiltiefe ist eh noch so ein Punkt, wo ich selbst auch nicht genau weiß, wie das eigentlich ist. Mindestprofiltiefe. Was ist, wenn ich jetzt nur an der Flanke diese unterschreite, aber sonst der Reifen total gut ist? Oder ich ewig lang auf der Autobahn erstmal irgendwo hingefahren bin und dann in der Mitte kein Profil mehr habe, aber an den Seiten noch volle Kanne?
Also grundsätzlich, meines Wissensstandes nach, da geht es ja dann tatsächlich schon in die Straßenverkehrsordnung. Ne?
Genau.
Meines Wissensstandes nach muss der Reifen an jeder Stelle, die messbar ist, die entsprechende Profiltiefe aufweisen. Denn es geht ja da um die Sicherheit, die Fahrsicherheit, ne? Und dieses muss natürlich im gesamten Nutzungsspektrum des Reifen vorhanden sein. Und da spielt es in erster Linie mal keine Rolle, ob der jetzt nur in der Mitte abgefahren ist oder ob der nur auf den Flanken abgefahren ist oder ob er im Übergangsbereich abgefahren ist. Er ist halt an einer Stelle dann abgefahren und nicht mehr in diesem sicherheitsrelevanten Bereich. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, aber dann können wir vielleicht auch nochmal hier so einen Faktencheck in der Straßenverkehrsordnung machen und das hier quasi in die Shownotes mit reinpacken. Ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Reifen die entsprechenden Eigenschaften logischerweise meines Erachtens in allen Bereichen aufweisen muss und da Ausreißer nicht gestattet sind.
Die Markierungen bringen uns aber überdies noch zu einem anderen Punkt. Die sind ja bei jedem Reifen Standard, aber auch auf der Reifenflanke, auf der Seite, also die nicht mehr mit der Straße im Normalfall Kontakt hat, finden sich ja auch einige Informationen. Beliebteste ist, glaube ich, so was ich mitbekommen habe, auch an Messeständen, die DOT-Nummer. Weißt du noch, wofür das steht? Date of?
Nee, das hat tatsächlich nichts mit einem Date zu tun, also mit dem Datum. Ah, ja.
Guck mal, hier der Klassiker, direkt wieder Dummkopffehler. Mhm.
Genau, also da muss man tatsächlich auch unterscheiden, die DOT im deutschsprachigen Raum, also wenn ein deutschsprachiger Motorradfahrer von der DOT spricht, meint er normalerweise eine vierstellige Kennziffer, die auf den Reifen geprägt ist. Die DOT ist aber eigentlich eine längere Zahlenfolge. Also da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr euch den Reifen anschaut. Gibt es eben den Bereich, der ist normalerweise in so ein kleines Oval gefasst. Da sind vier Ziffern drin, also alle zwischen 0 und 9. Und die DOT im eigentlichen deutschsprachigen Sinne, so wie wir es benutzen, sagt quasi das Datum. Daher kommt auch für dich oder deine geistige Verbindung zum Datum zustande. Die sagt das Produktionsdatum aus, beziehungsweise die Produktionswoche. Also ganz einfach.
Ja, ich habe parallel mal noch geschaut. Department of Transportation, oder bin ich jetzt hier wieder falsch?
Genau, nee. Nein, Department of Transportation ist richtig. Das ist, wie gesagt, die auch wiederum die Behörde, oder beziehungsweise die Autorität, die Instanz, auch wieder amerikanisch, die diese DOT vorschreibt. Und wie gesagt, im deutschsprachigen Bereich ist es eben diese vierstellige Nummer, die zum Beispiel sein könnte 4620, also 4620 steht dann drauf und das bedeutet, dass der Reifen in der 46. Woche 2020 produziert wurde. Also geht quasi für alle Wochen, Jahreskombinationen. Also wenn du jetzt bei dir oder bei deiner S1000R jetzt rausgehst und guckst und da steht eben dann drauf, was weiß ich, 16/19, dann ist es die 16. Woche 2019 und der Reifen wurde halt irgendwann im April letzten Jahres gefertigt. So, das ist quasi das, was wir mit DOT meinen. Die DOT, oder andersrum, dieses Department of Transportation, die Behörde, die quasi die DOT-Nummer sozusagen fördert, die will aber natürlich nicht unbedingt wissen oder nicht nur wissen, wann der Reifen produziert wurde, sondern da stecken noch andere Informationen drin. Die DOT-Nummer ist deutlich länger. Ich sag jetzt mal, was sind immer so zwischen, was weiß ich, 12 und 16 Zeichen. Gibt es bestimmt eine genaue Definition dafür, weiß ich aber nicht ganz genau. Auf jeden Fall steckt da eben unter anderem eine Information drin zum Produktionsort, zum Reifentyp. Das ist dann eben alles so ein bisschen verschlüsselt in dieser Zahlenfolge. Hervorgehoben, eben wie gesagt, durch so ein eingeprägtes Oval sind für die, ich sage es mal, deutschsprachigen Kunden, die ist eben dieses Produktionsdatum.
Und inwiefern ist das denn jetzt tatsächlich relevant?
Für den Kunden auf eine gewisse Art und Weise insofern, dass er halt weiß, wie alt oder jung der Reifen tatsächlich ist. Also wenn ich jetzt bei meinem Motorrad-Reifendealer des Vertrauens einen Reifen kaufe, dann kann ich eben gucken, okay, von wann ist der denn? Ist der jetzt eben Entschuldigung, von 2000. Ein kleines Bäuerchen hier zwischendurch gemacht. Ne? Ganz schön aufregend, die ganze Diskussion. Ne? Da sprudelt es wieder. Genau, also wenn du dir jetzt einen Reifen kaufst, dann kannst du natürlich dann schauen, egal ob das jetzt eben bei deiner Werkstatt deines Vertrauens, beim Reifenhandel um die Ecke oder irgendwie im Online-Versandhandel ist, kannst du halt einfach schauen, okay, kriege ich natürlich das richtige Produkt, denn auf der Reifenflanke steht natürlich deutlich mehr als die DOT. Vielleicht auch noch so ein Punkt, auf den man in dem Zusammenhang eingehen kann. Und grundsätzlich sagt die DOT dir als Endkunde natürlich aus, okay, wann wurde das gute Stück denn produziert und stand oder lag der Reifen vielleicht schon, weiß nicht, anderthalb Jahre bei deinem Händler im Regal oder lag irgendwie im Lager des Versandhändlers. Das ist einfach so die Information, die du da rausziehen kannst. Aber auch eine ganz, ganz wichtiger Punkt, der in dem Zusammenhang immer aufkommt. In allen Bereichen, sei es jetzt irgendwie Rennstrecke oder Straße, es gibt ja quasi so den Mythos, ne, dass ein Reifen ein bestimmtes Alter, sage ich jetzt mal, nicht überschreiten sollte. Also keine Ahnung, nicht älter als 12 Monate. Weiß nicht, was es da alles draußen an Informationen gibt. Da sind wir wieder beim eingangs schon angesprochenen Punkt der Lagerung. Wenn ein Reifen gut gelagert ist, also die Temperatur stimmt, der in der richtigen Position gelagert wird und er eben keine Lichtschwankungen ausgesetzt ist, dann schreibt die, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie die entsprechende Instanz oder Behörde heißt, also die Industrieinstitution nicht schreibt vor, sondern gibt an, dass ein normaler Straßenreifen also mehr oder minder 5 Jahre lang mindestens seine neuwertigen Eigenschaften behält, wenn er denn unter den richtigen Bedingungen gelagert ist. Also bleiben wir bei dem Beispiel.
Also neu ist nicht zwangsläufig immer besser.
Kommt drauf an, ne? Also wenn ich jetzt einen, kommt natürlich aufs Reifenmodell an, ne? Also wenn ich jetzt in diesen 5 Jahren, wenn ich diesen Reifen kaufe, ne, und es hat sich in der Zwischenzeit ein neues Modell auf den Markt entwickelt, ne, oder wurde ein neues Modell rausgebracht, dann ist der höchstwahrscheinlich schon besser, weil er halt einfach, keine Ahnung, ein Gummimischungsupdate hat oder vielleicht ein Profildesign.
Ja, klar, ich sprach jetzt vom gleichen Modell oder von.
Genau, also ja. Aber mir persönlich wäre es grundsätzlich egal, ob, also vorausgesetzt, ich kaufe den eben beim entsprechenden autorisierten Händler, wäre es egal, ob der Reifen jetzt 2 oder 3 Jahre alt ist oder ob der in der Vorwoche in Anführungsstrichen produziert wurde, macht für mich tatsächlich keinen Unterschied. Mhm.
Ja, es wäre auch noch ein wichtiger Punkt, den man sagen sollte. Aber neben der DOT stehen ja auch noch weitere Zahlen da drauf und die wären nämlich dann immer relevant, wenn man tatsächlich, ob durch falschen Reifendruck oder nicht, irgendwann den Reifen an die Verschleißgrenze gebracht hat und sich einen neuen kaufen will. Dann geht es nämlich um die Reifendimension. Was hat es damit auf sich?
Genau, also grundsätzlich haben wir ja verschiedene Informationen auf den Reifenflanken eingeprägt, wie zum Beispiel, ich bringe jetzt mal so ein Klassiker, ne, für einen Sportmotorrad, Sporttourer oder Supersportreifen, wäre zum Beispiel die Beschreibung 190-55, ZR17 MC, Klammer auf, 75W, Klammer zu, TL. Also das ist quasi.
Das konnte sich jetzt wieder niemand merken, aber okay, ja. wir stückeln es auf.
Genau, wir stückeln das auf. Das ist quasi so die normale Information, Modellinformation oder Dimensionsinformation, die neben der Modellbezeichnung auf dem Reifen steht. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, Hersteller XY, der hat das Reifenmodell AB und danach kommt eben diese weiterführende Information zu diesem Reifen und wir haben die 190-55. Das ist tatsächlich die erste Ziffer, die 190 steht quasi für die Baubreite in Millimeter, also quasi Reifenkante links, Reifenkante rechts, wären dann in dem Moment 190 Millimeter. Die 190 Millimeter, muss man tatsächlich dazu sagen, das schwankt immer so ein bisschen. Die 190 sind nicht unbedingt exakt 190 Millimeter, je nach Hersteller. Es kann auch sein, dass es eben 194 sind, variiert so ein bisschen. Dann haben wir die 55, die gibt quasi an die Bauhöhe in Prozentbreite. Also 55% dieser 190 Millimeter macht quasi die Bauhöhe, die Höhe des Reifens aus. Und gibt es auch einen kleinen Unterschied. Also diese Beschreibung ist mehr oder minder die existierende für alle, ich sag mal, für alle Motorradreifen die Straßen zugelassen. Da geht es quasi immer um Breite und Bauhöhe in Prozent. Wenn man zum Beispiel bei Bridgestone schaut, die haben im Rennreifensegment eine etwas andere Nomenklatur. Die geben nämlich tatsächlich nach der ersten Ziffer die Bauhöhe in Millimetern. Also nicht in Prozent wie bei den Straßenreifen, sondern in wirklich Millimeter Höhe bei den Rennreifen. Also falls ihr da irgendwie seht, das ist dann irgendwie, was weiß ich, 190, 677, ich weiß es tatsächlich nicht genau, dann ist diese zweite Ziffer eben tatsächlich die Höhe in Millimeter. Und dann haben wir das ZR, von dem habe ich schon gesprochen, ZR 17. Das ist ein radialer 17 Zoll Reifen. 17 Zoll ist ja auch so eine Standardgröße für ja Sporttourer, Tourenmotorräder, Supersportler und so. Also das ist so eine gängige Größe, sowohl im Vorderrad als auch im Hinterrad. Dann haben wir das MC, so wie ich es vorhin angedeutet habe. Das steht einfach nur für Motorcycle Tire. Also das eben definiert ist, dieser Reifen ist für Motorräder gedacht. Und dann haben wir noch die 75W. Das ist tatsächlich der Last- und Geschwindigkeitsindex. Also diese 75 gibt quasi ein Maximalgewicht an, das für diesen Reifen zulässig ist. Und das W in dem Fall gibt eine maximale Geschwindigkeit an. Bleibt jetzt einfach bei diesem Beispiel, geht bis 270 km/h. Und wenn dieses 75 ist bis zu 387 Kilo, nur um das Beispiel jetzt komplett zu machen, wenn das in Klammern steht, dann bedeutet das, dass dieser Reifen auch für Geschwindigkeiten über 270 km/h zulässig ist. Also da gibt es dann eben verschiedenste Buchstaben, gibt's H, gibt's V, gibt's W. H sagt eben aus, wenn bei euch auf dem Reifen dieses H-Symbol hinterlegt ist, dann ist er eben bis 210 km/h zugelassen, V ist bis 240 km/h, W ist bis 270 km/h und W in Klammern ist eben über 270 km/h und im Automobilbereich gibt es sogar schon ein Y, das ist tatsächlich dann eben für Fahrzeuge über 300 km/h. Genau. Also oder 300 beziehungsweise Y in Klammern ist über 300 km/h zugelassen.
Okay, während ich jetzt noch schon immer auch verstanden habe, warum jetzt beispielsweise die Reifenbreite, vielleicht auch die Höhe begrenzt und natürlich auch die Zollgröße der Felge natürlich relevant sind, muss ich gerade das hinten mit Klammer auf, Klammer zu, W, 5, keine Ahnung, was da alles kommt, als Otto-Normalverbraucher wirklich wissen, interessiert mich das?
Ja, natürlich, weil ich mir keinen Reifen, also nehmen wir mal an, ich habe eine BMW S1000 Doppel-R, ne, die eben schneller als 270 km/h läuft, dann sollte ich auf jeden Fall einen Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex W in Klammern haben, damit er eben diese Belastung aushält. Wenn ich mir dann eben nur einen Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex W habe, also nicht in Klammern, dann bedeutet das, dass der einfach nur bis 270 km/h zugelassen ist. Und wenn du das nächste Mal auf der Autobahn unterwegs bist und versuchst, die 300 Schallmauer zu knacken, bewegst du dich in einem Bereich, für den der Reifen nicht mehr gemacht ist und spielst sprichwörtlich unter Umständen mit deinem Leben und dem von anderen. Also Geschwindigkeitsindex und auch logischerweise der Load-Index, also der Gewichtsindex, wichtige Punkte, weil halt einfach der Reifen einer bestimmten Anforderung entsprechend produziert wurde und ich mich logischerweise auch nur in diesem Fenster bewegen sollte, einfach um sicherheitsseitig auf Nummer sicher zu gehen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt, da du das schon angesprochen hast, gehen wir dann noch mal einen Schritt tiefer. Es gibt nämlich auch Reifen, die nach dieser klassischen Informationen nochmal eine Information haben, also zum Beispiel ein D in Klammern oder ein A in Klammern oder ja, also bleiben wir einfach bei diesen beiden Buchstaben. Das sind dann quasi Sonderspezifikationen für bestimmte Hersteller. Also ich habe es ja eingangs angedeutet, die Hersteller geben, also die Motorradhersteller, geben ja quasi durch die Bauart des Motorrads, das Gewicht des Motorrads und die Leistungsfähigkeit des Motorrads, was denn da für Material gebraucht wird. Und es gibt eben, je nachdem zum Beispiel, was das Motorrad für eine Geometrie hat, wie die Front Gewichtsverteilung Richtung Front oder Heck ist, gibt es eben da Umstände, die vielleicht dazu führen, dass ein verstärkter Hinterreifen zum Beispiel genutzt werden muss oder ein verstärkter Vorderreifen, wenn das Motorrad sehr kopflastig ist, und da eben eine verstärkte Karkasse zum Beispiel zum Einsatz kommen muss. Und für diese Sonderspezifikation gibt es eben nochmal diese Information in diese Reifenbeschreibung mit eingeprägt, Das heißt, ich kann zum Beispiel diesen, bleib mal bei dem Beispiel, diesen 190-55er Hinterreifen kaufen mit diesem ganzen Kürzel, wie ich es gerade erklärt habe. Oder ich kann diesen 190-55er Reifen kaufen mit diesem ganzen Kürzel plus der weiteren Informationen, zum Beispiel A in Klammern. Und wenn dieser Reifen bei mir auf einem Motorrad montiert ist, ne, und vielleicht auch bei mir in den Papieren eingetragen ist, dann sollte ich auch dabei bleiben, weil das eben eine Spezifikation für das Modell ist und eine Verwendung oder die Verwendung eines anderen Reifens dann einfach auch die Eigenschaften verändert.
Das Gute ist aber, glaube ich, dass man sowas ja nicht immer alles auf dem Schirm haben muss, sondern egal, ob man jetzt online kauft, dann sucht man ja meistens sein Motorrad aus und dann werden ja im Normalfall die passenden Reifen auch vorgeschlagen oder aber der Händler hat das auch auf dem Schirm, ne? Weil sonst blickt man ja überhaupt nicht mehr durch.
Ja, genau. Also wenn ihr beim niedergelassenen Handel vorbeischaut und euch da eure Reifen kauft, dann im Idealfall logischerweise immer die Papiere dabei haben, vielleicht auch das Moped, dann sieht der Händler in der Regel schon auf den ersten Blick, was da irgendwie draufkommen muss. Und ansonsten habt ihr natürlich auf den gesamten Herstellerseiten die Möglichkeit, einfach für euer Fahrzeugmodell den passenden Reifen zu recherchieren. Das ist vor allen Dingen seit letztem Jahr ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es hat seit diesem Jahr, die Änderung ist letztes Jahr eingetreten, es hat nämlich eine Änderung gegeben im Punkto Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw. Reifenfreigaben. Die meisten Motorradfahrer kennen das. Es gibt eben von den verschiedenen Herstellern eine Bescheinigung, die eben attestiert, dass der Reifen mit dem entsprechenden Motorrad kompatibel ist und gut funktioniert. Und das war bis Ende 2019 tatsächlich auch Usus, wenn ich eben einen entsprechenden Reifen hatte, zum Beispiel, weil in meinen Papieren eine Fabrikatsbindung eingetragen ist. Also ich habe jetzt einen, bleib mal bei dem 190-55 Hinterreifen, der ist eingetragen und da steht dann aber nicht nur die Größe, sondern auch ein Hersteller und ein Modell. Dann hatte ich natürlich die Möglichkeit, einen anderen Reifen von einem anderen Hersteller zu kaufen, musste dann aber die Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw. die Reifenfreigabe mitführen, um im Fall einer Kontrolle attestieren zu können, hey, das ist unbedenklich, die Veränderung wirkt sich nicht negativ auf das Motorrad aus. Jetzt ist das so, dass eben im Verkehrsblatt eine Änderung vermerkt wurde oder eingetragen
wurde. Was ist denn das Verkehrsblatt?
Boah, jetzt stellst du mich da tatsächlich vor Definitionsschwierigkeiten beziehungsweise Schwierigkeiten. Das ist auf jeden Fall also es hat nichts mit den Herstellern zu tun, sondern es ist eben eine ein rechtliches Dokument, das eben regelt.
Ja, pass auf, das Verkehrsblatt ist das Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und erscheint im Dortmunder Verkehrsblatt Verlag. Es besteht aus einem amtlichen und nichtamtlichen Teil. Danke, Wikipedia, du hast diesen Podcast gerettet.
Vielen lieben Dank, vor allen Dingen von meiner Seite. Da hast du mich tatsächlich jetzt hier so aus dem Schwimmen herausgerettet. Also, Bundesverkehrsministerium, das war die Instanz, von der ich gerade gesprochen habe, die mir gefehlt hat, eigentlich sehr naheliegend. Genau, auf jeden Fall, das definiert eben die entsprechenden Regelungen. Und es war halt einfach so, dass in der Vergangenheit bis 2019 die Hersteller, also die Reifenhersteller jetzt in diesem Fall, definieren konnten oder quasi getestet und geprüft haben, passt ein bestimmtes Reifenmodell zu dem Modell Motorradmodell XY. Da wurden dann Testfahrten gemacht und das entsprechend dokumentiert. Und dann haben die eben entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung rausgegeben, in denen dann eben drin stand, hey, du hast Motorrad XY und das kannst du problemlos mit dem Reifen tralala vom Hersteller, hast du nicht gesehen, kombinieren. So, das hat dir sogar in der Polizeikontrolle, geholfen, als auch beim TÜV, der natürlich, wenn du dorthin gehst, ein besonderes Auge drauf hat. Jetzt gilt das seit diesem Jahr nicht mehr beziehungsweise eingeschränkt. Und zwar ist es so, dass diese Unbedenklichkeitsbescheinigung diese Produkt- und Herstellerinformationen immer noch rausgegeben werden, aber nicht mehr als Legitimation gelten, sondern nur noch dabei helfen, eine vereinfachte Eintragung in die Fahrzeugpapiere zu bekommen. Also grundsätzlich, vorher war es so, egal was in den Papieren in Anführungsstrichen drin stand, wenn der Reifenhersteller dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder über die Unbedenklichkeitsbescheinigung darlegen konnte und ja, versichert hat, dass es problemlos zu verwenden ist, war das kein Ding. Heute muss dieser Reifen eingetragen werden. Jetzt gibt es da bestimmte Punkte, die beachtet werden müssen. Also, nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Motorrad, da steht in den Papieren drin 190/55, ZR17, schlag mich blau, je nachdem, was es für ein Moped ist. Ne? Dann kann ich als Motorradfahrer heute noch jeden Reifen kaufen und montieren, der dieser Größendefinition, dieser Dimension entspricht. So, das ist ja Punkt 1. Dann gibt es eben den zweiten Fall, dass ich ein Motorrad habe, in dem diese gewisse Größe eingetragen ist, als auch ein Reifenfabrikat und ein Reifenmodell. Diese Kunden haben jetzt den großen Vorteil, dass diese Fabrikatsbindung, also diese Bindung an ein bestimmtes Modell, theoretisch nicht mehr besteht. Also die Änderung hat auch dazu geführt, dass eben nur noch die Größe in Anführungsstrichen verbindlich ist, nicht aber mehr die Eintragung des Reifenfabrikats und des Reifenmodells in Papieren. Also wenn da jetzt zum Beispiel drinsteht, Marke A, Größe XY, kann ich jetzt auch Marke B, Größe XY kaufen, kein Problem. Spannend wird es tatsächlich für die, und das ist ein sehr, sehr häufiger Fall, vor allem bei Motorrädern, die so aus den frühen 2000er Jahren kommen oder aus den 2000er Jahren. Da bleiben wir auch wieder bei diesem 190er Hinterreifen. Das ist so ein klassischer Fall. Da gab es früher viele Motorradhersteller, die einen 190er Hinterreifen verbaut haben mit einem 50er Querschnitt, also 50% Bauhöhe, das war so dieser Standard damals. Mhm. Dann hat sich die Reifenentwicklung ja sprichwörtlich weiterentwickelt und aus Handlinggründen und Agilitätsgründen sind viele Hersteller dann, also Motorradhersteller, auf eine 55er Querschnitt gegangen. Also der Reifen baut hinten 55% hoch, also ist dadurch etwas höher und etwas agiler als der 190/50. So, die Reifenhersteller haben natürlich mit diesen Reifen Testfahrten gemacht, haben festgestellt, diese 5% Höhenunterschied haben überhaupt gar keine negativen Auswirkungen. Im Gegenteil, das funktioniert hervorragend und wunderbar, haben dafür ihre Unbedenklichkeitsbescheinigung erstellt und der Nutzer konnte sich diesen Reifen montieren, obwohl in den Papieren nur 190/50 eingetragen war, haben dann aber diese Unbedenklichkeitsbescheinigung mit sich geführt, stand dann 190/55 dran. Der Reifenhersteller A hat eben bescheinigt, okay, das ist mit unserem Modell überhaupt gar kein Problem. Und dann warst du auf der sicheren Seite, sowohl in der Polizeikontrolle als auch beim TÜV-Besuch. Und dieser Fall geht jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ich einen 190/55 montieren möchte, der, also jetzt im Jahr 2020 oder nächstes Jahr, der nicht in den Papieren eingetragen ist, dann muss ich diesen jetzt beim TÜV eintragen lassen. Ich kann nicht mehr mit einer geänderten Dimension einfach mit dieser Herstellerinformation oder dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung, wie es auch landläufig heißt, in der Gegend umherfahren und brauche mir keine Sorgen machen. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Beim TÜV wird das höchstwahrscheinlich so sein, die gucken da drauf, tragen das ein, machen da keine Probefahrt damit, sondern glauben dem Reifenhersteller, aber die Eintragung ist verbindlich und ist vorgeschrieben. Jetzt gibt es natürlich, muss man an der Stelle eben noch dazu sagen, gibt es natürlich den Sonderfall. Nehmen wir an, du fährst jetzt einen Supersportler aus den frühen 2000er Jahren, in dem in den Papieren eingetragen ist 190/50. Du hast aber im Jahr 2019 einen 190/55 montiert, weil du ja auf der Herstellerseite, der Reifenherstellerseite nachgeschaut hast, hast da diese Herstellerinformation, diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gesehen, hast gesehen, okay, mein Modell ist problemlos mit diesem Reifen, mein Motorradmodell ist problemlos mit diesem Reifen kombinierbar, hast den draufgezogen. Laut dem neuen Verkehrsblatt gilt das jetzt ja theoretisch nicht mehr, aber es gibt da so einen gewissen, ich nenne das jetzt mal Bestandsschutz. Das heißt, wenn ich diesen Reifen habe, der älter ist als der 31.12.2019, also vor dem 31.12.2019 produziert wurde, kann ich den auf meinem Motorrad, wenn der noch drauf ist, weiterfahren und muss mir keine Gedanken machen. Die Regelung greift erst für Reifen mit Produktionsdatum 1.1.2020 oder jünger. So, das ist quasi so dieser Sonderfall, der dann in Anführungsstrichen noch hineinläuft. Und um es jetzt nochmal vollends kompliziert zu machen, es gibt Motorräder, bei denen in den Fahrzeugpapieren, also in dem ehemaligen Fahrzeugschein, das ist jetzt Zulassungsbescheinigung Teil 1, wenn ich mich nicht irre, eine Reifendimension, eine Größe eingetragen ist. Also zum Beispiel beim Hinterreifen wieder diese 190-55. Es kann aber durchaus sein, dass im Kraftfahrtbundesamt oder in den COC-Papieren, das sind die Herstellerpapiere, die quasi zum Neufahrzeug mit ausgeliefert werden, noch weitere Reifendimensionen hinterlegt sind und vermerkt sind, die nicht im Fahrzeug, ich sag jetzt mal Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung Teil 1, vermerkt sind. Dann habe ich tatsächlich als Kunde theoretisch auch die Möglichkeit, diese Größen zu fahren, obwohl sie nicht direkt in diesem Fahrzeugschein mit eingetragen sind. Also das kommt nochmal so verkomplizierend on top.
Also, Alter, und warum das Ganze?
Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Man könnte jetzt natürlich munkeln, vermutmaßen, dass vielleicht die entsprechenden Prüfbehörden und Institutionen sich nicht die Zusatzeinnahmen einer Eintragung und des Prüfverfahrens entgehen lassen wollen. Könnte man an der Stelle postulieren und vermuten, aber das ist nur eine Interpretation der ganzen Geschichte. Den genauen, hundertprozentigen Grund weiß ich nicht. Ich kann ihn mir aber tatsächlich auch nicht erklären, weil ja diese Regelung mit diesen Reifenfreigaben, Oberbegriff, sage ich jetzt mal, ja über viele Jahre existiert. Ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahre ist das jetzt mindestens alt gewesen oder so in diesem Rahmen. Mindestens will ich mich gar nicht festlegen. Das war so vor meiner Zeit und lief ja auch tatsächlich alles problemlos. Und wie gesagt, die Reifenhersteller machen da ja auch doch große Anstrengungen durch die Bank, um eben sicherzustellen, dass dieses Material mit den entsprechenden Motorrädern funktioniert, dass da keine Sicherheitsrisiken bestehen. Und in der Vergangenheit wurde das ja auch so entsprechend anerkannt. Also es gibt jetzt auf den ersten Blick aus meiner Perspektive, meiner Meinung nach, keinen plausiblen Grund, warum das jetzt gekippt wurde, außer eventuell diese monetären Interessen.
Mhm. Puh, okay. Komplex. Also das gerade mit der ganzen TÜV-Freigabe drumherum, alter Vater, das ist natürlich ein Ding, aber es zeigt auch wieder, dass einfach, der Reifenkauf das eine ist, aber drumherum doch einiges noch dazugehört. Thema Haltbarkeit, Thema Luftdruck, Thema Dimension, Thema rechtliche Sachen. Sache ist natürlich auch irgendwie immer noch, was macht man eigentlich mit dem Schaden? Reparieren. Ich glaube, da ist der unisono Chorus natürlich, wenn du jetzt irgendwo im hinterletzten Gebiet bist und irgendwie sonst nicht weiterkommst, kann man das wohl mal machen. Aber sonst ist das, glaube ich, nicht mehr State of the Art bei den neuen Reifen. Michael, außer du hast ja jetzt irgendeinen anderen Kommentar zu.
Nein, überhaupt gar nicht. Also bei solchen Sachen muss ich tatsächlich so diesen Marketing-Slogan eines Reifenherstellers bemühen. Ich glaube, das war tatsächlich damals auch im Automobilbereich. Ne? Der Reifen ist das einzige sicherheitsrelevante Bauteil, das tatsächlich die Straße berührt. Und wenn ich an dieser Stelle spare, ne? Sorry, dafür habe ich halt einfach überhaupt gar kein Verständnis. Das ist so wie du sagst, ne? Wenn du halt irgendwo in der Pampa liegen geblieben bist und irgendwie nach Hause kommen musst, dann kann man natürlich irgendwie mit einem Reifenflicksatz das irgendwie mal angehen. Aber ich sollte mich dann, wenn ich die Pampa verlassen habe, auf keinen Fall auf die Autobahn klemmen und versuchen, mit Höchstgeschwindigkeit nach Hause zu fahren. Also da ist auf jeden Fall erste Adresse Werkstatt, Reifenhändler, um diesen Reifen zu ersetzen. Also da kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Nutzungsgewohnheiten an und auf das Fahrzeug. Ne? Bei einem 50er Moped, mit dem du mit 45 durch die Gegend eierst, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte als mit dem Superbike mit 200 PS, mit dem du über 300 fahren kannst. Da kenne ich aber tatsächlich, dass die Vernunft gebietet einfach, mach neu.
Ist so. Das war doch ein runder Abschluss für ein sonst sehr intensives fachliches, für einen sehr intensiven fachlichen Stammtisch. Ich hoffe, ihr hattet alle eure Notizbücher dabei, habt so ein bisschen was mitnehmen können, sonst aber nochmal reinhören. Wenn ihr Fragen auch weiter dazu habt, Michel hat ja gezeigt, dass er doch ein bisschen Expertise mitbringt. Schreibt uns die Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes, auch nochmal zu eigenen Erfahrungen oder ähnliches immer mitteilen. Und ansonsten geloben wir Besserung, dass wir nächste Woche hoffentlich wieder da sind, sofern sich das einrichten lässt und nicht wieder beruflich irgendwelche Themen dazwischen kommen. Ihr bleibt auf jeden Fall sicher. Wir hoffen, wir konnten euch was Nützliches beibringen und euch ein wenig unterhalten. Das war's von mir. Michel, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss.
Genau. Also bevor ich mich verabschiede, noch eine ganz kurze Randnotiz, logischerweise von meiner Seite. Falls es vorhin im Physikteil große Fehler gab, bitte ich diese zu entschuldigen. Meine letzte Experimentalphysik-Vorlesung ist tatsächlich schon nicht nur 2-3 Tage, sondern einige gefühlt Dutzend Jahre her. Also, falls ihr da Fehler entdeckt habt, bitte klärt uns auf. Wir sind über jede Information dankbar, was diese Geschichte angeht. Und grundsätzlich an dieser Stelle nochmal der Verweis auf die Motorrad- und auf die Reifenhersteller. Also wenn ihr da wirklich explizite Fragen zu euren Modellen habt und zu euren Nutzungseigenschaften, wendet euch direkt an die Hersteller. Die wissen das in der Regel am besten. All das, was wir jetzt hier zum Besten gegeben haben oder was ich halt zum Besten gegeben habe, das sind quasi, sag mal, allgemeine Informationen und lassen sich nicht zu 100% auf alle Modelle, auf alle Umstände übertragen. Also für Details wendet euch gern an die Hersteller. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir euch so ein bisschen einen Anhaltspunkt oder Anhaltspunkte geben konnten, wie sich das Thema Reifen und alles drumherum verhält. Ja, und jetzt bin ich aber auch fertig mit Sappeln, wünsche euch noch viel Spaß und sage bis nächste Woche. Tschö mit Ö.
Ciao.